Ja, wir wollen uns ja heute in unserer letzten Sitzung damit beschäftigen, wie jüdische religiöse Exegeten mit der modernen historisch-kritischen Methode der Bibelkritik umgehen, die ja hauptsächlich in der protestantischen Kirche zunächst mal im 19. Jahrhundert entstanden ist und dann zumindest für einige Jahrzehnte eigentlich die Hauptmethode war, wie man sowohl Altes als auch Neues Testament christlicherseits gelernt hat. Und vielleicht wäre es so als Einstieg ganz gut, einige von Ihnen ja zumindest haben Theologie studiert oder studieren es aktuell, was so Ihre Erinnerungen oder Ihre Erfahrungen mit der historisch-kritischen Exegese sind, was Sie da noch erinnern und worum es geht, dann könnten, wissen wir so ein bisschen eher, wie wir einsteigen können in das Thema.
Ich erinnere mich daran, dass man die Personen bestimmen muss, den Ort, die Zeit und dass man auch vergleicht vielleicht mit anderen Sätzen.
Vielleicht können, Frau Thulen, können Sie noch ein Wort dazu sagen, weil Sie, glaube ich, jetzt aktuell von den Anwesenden die Einzige sind, die aktuell in der Schule eingesetzt ist. Das ist ja auch nochmal spannend zu sehen, inwiefern das im schulischen Kontext eine Rolle spielt. Wir machen ja Einführung in Exegese. Ja, genau, inwiefern da die historisch-kritische Methode noch eine Rolle spielt.
Ja, es ist sehr stark reduziert an der Realschule in Heinsberg. Das Unterrichtsfach wird nur einstündig in der Woche unterrichtet, wohl in allen Klassen durchgehend, also bis von Klasse 5 bis Klasse 10. Und ja, man nimmt natürlich auch, man ist bemüht, bei jeder Unterrichtsreihe, bei jedem Thema auch so einen biblischen Text mal hinzuzunehmen, nicht nur irgendwie ja, Sekundärliteratur oder das, was das Schulbuch hergibt. Und in den älteren, in den höheren Klassen, dann macht man auch mal schon mal so diesen synoptischen Vergleich oder man, ja. Also, dass man zum Beispiel um Ostern, dass man so Ostergeschichten vergleicht, wie ist das bei den einzelnen Evangelisten überliefert, dass man das so wirklich auch mit Farben unterstreicht, was gemeinsam, was die Texte gemeinsam haben und auch und worin sie sich auch unterscheiden. Ja, und woher das kommt, also der ursprüngliche Adressatenkreis der einzelnen Evangelisten, das fällt dann oft so ein bisschen weg. Also das, ja, das wird gar nicht so mehr unterrichtet. Es geht eigentlich so um den Kern der biblischen Geschichten, dass man einfach die Geschichten noch einmal so, dass die Schüler die Geschichten kennenlernen. Das ist oft nicht mehr so, das kann man nicht mehr so voraussetzen, dass sie es einfach so erzählen können. Leider so.
Okay, danke. Ja, im Gymnasium ist es, kann ich vielleicht dazulegen, ein bisschen anders. Da haben wir in der Mittelstufe schon, je nachdem, siebte oder achte Klasse, auch die sogenannte synoptische Frage. Bei den Kleinen geht es darum, wie ist Bibel entstanden? Und dann in der Mittelstufe die synoptische Frage und dann auch wirklich den Vergleich. Und zwar dann sowohl der Kindheitsgeschichten als auch der Passionsgeschichten und da wird vorher auch über die Zwei-Quellentheorie gesprochen und in der Oberstufe gibt es dann in der jetzigen 11. Klasse, früher EF, auch eine Einführung in die verschiedenen historisch-kritischen Methoden der Exegese. So, also das ist schon so, dass das immer noch eine relativ große Rolle spielt eigentlich. Aber die Lisa kann vielleicht ergänzen. Ich sag mal, die Religionsbücher sind da immer noch ein bisschen veraltet, würde ich mal sagen. Und das, was wir so weitergeben, gegenüber dem, was mittlerweile an der Uni gelehrt wird. Lisa, kannst du da kurz noch was zu sagen? Das wäre nett. Wir verstehen dich nicht. Kannst du versuchen, das Mikro ein bisschen lauter zu schalten? Ja, ist immer noch nicht gut. Nee, irgendwie funktioniert es nicht. Ich glaube, das ist wahrscheinlich die Internetverbindung dann doch zu schwierig, oder? Sonst magst du kurz, ganz kurz einfach nur in den Chat ein paar Stichworte schreiben.
Ich habe jetzt gerade auf mein...
jetzt geht's.
Gewechselt. Ist es besser?
Ja, deutlich besser.
Okay, ich glaube, das Laptop verabschiedet sich langsam von mir. Okay, jetzt habe ich den Pfad. Ach so, genau. Ich bin ja gerade auch an der Schule, also im Praxissemester. Und da würde ich jetzt erstmal sagen, dass das auf jeden Fall stimmt mit den Schulbüchern. Also die sind da doch eher sehr, das heißt veraltet. Also da habe ich das Gefühl, da werden gar keine neuen mehr angeschafft. Und die Arbeit mit den Schulbüchern ist auch eher gering. Also ist jetzt zumindest mir verstärkt so die letzten Wochen aufgefallen. Wenn, wird da irgendwie auf Arbeitsblätter halt Bezug genommen oder man nimmt sich halt dann direkt die Bibel vor, ne, mit den verschiedenen Methoden, die ja teilweise dann auch hier schon genannt wurden. Ja, und jetzt im Verhältnis zur Uni überlege ich gerade, also...
Ja, ich sag mal, Stichwort, was wir nicht gemacht haben, ist Diachron-Synchron. So steigt ihr ja im Grunde genommen ein, wenn ich das richtig verstanden habe. Das gab es zu unserer Zeit, als wir an der Uni waren, noch nicht. Das von der Methodik her.
Ja, das mag sein.
Also das heißt ja im Grunde genommen, also wir werden ja heute uns auseinandersetzen einfach mit dieser Frage, oder ich sag mal mit dem Problem, wie schaffe ich es im Grunde genommen zu sehen, es ist auch fürs Christentum eine heilige Schrift. Wir behandeln es aber manchmal, ich sag mal nur, wie jede andere Form von Literatur. Und ja, also das ist ja auch immer so ein bisschen die Frage innerhalb des Studiums, wird einem dann der Glaube sozusagen, auch da ist die Bibel ja das Fundament, auch für uns Christen, egal ob katholisch oder evangelisch, wird einem der Glaube da eigentlich, geht ja einem verloren, wenn die Bibel im Grunde genommen so seziert und auseinandergenommen wird und in, ich sag mal, in den jeweils historischen Kontext und der Versuch, in tiefen Bohrungen zu versuchen, zum Originaltext zu kommen und so weiter. Das ist ja auch immer ein bisschen die Frage. Und wenn ich das richtig sehe, haben sich die Methoden insofern auch ein bisschen geändert, als es eben auch diese Möglichkeit im Grunde genommen, oder dass man diese beiden Dinge auch nebeneinander legt und sagt, es geht auch darum, oder es ist auch, es gibt auch einen Weg, quasi die Bibel als solche, so wie sie erscheint, sozusagen zu akzeptieren, als Glaubenszeugnis zu nehmen und das zu untersuchen. Und das andere ist ja der Versuch, sie sozusagen als ein Stück Literatur und dann alles, was man aus der Literatur an Forschungsmöglichkeiten kennt, darauf anzuwenden. Das sind ja unterschiedliche Dinge nochmal.
Ich weiß nicht, ob jetzt deine Aussage nochmal an mich ging oder ob das eine generelle Info ist, aber ich glaube, dass es ja auch darauf ankommt, was ich gerade möchte. Also möchte ich mich jetzt so hinsichtlich des Glaubens damit beschäftigen oder möchte ich halt eben irgendwie wissenschaftlich daran gehen? Und ich glaube, dass halt vor allen Dingen, also wenn man das jetzt wieder zurückbezieht auf die Schule, wenn man darüber geht, dann habe ich das Gefühl, dass viele Schülerinnen und Schüler ja überhaupt gar keinen Zugang mehr allein schon durch die Erziehung haben, durch das Aufwachsen. Und dann habe ich das Gefühl, wenn man dann den Text nicht entsprechend ein bisschen auseinanderdividiert, glaube ich, dass da teilweise gar kein Verständnis für oder gar keine Idee, was jetzt eigentlich damit gemeint ist, dabei rüberkommt. Deswegen, ich denke, das kommt immer auf die Perspektive an, die man da jetzt einnehmen möchte.
Das ist auch eine Realität, das stimmt. Das ist auf jeden Fall auch richtig, dass viele gar nicht mehr vertraut sind. Für mich war es mal spannend, ist aber auch schon einige Zeit her. Ich hatte in der Oberstufe mal einen muslimischen Jungen bei mir im Unterricht in Religion, in katholischer Religion, weil es nur die Möglichkeit gab oder für ihn irgendwie nur gab, Philosophie zu nehmen oder Religion, islamische Religion gab es nicht. Und das war eine total spannende Auseinandersetzung, weil der auch, also dieses, das zu verstehen, dass es möglich ist, einen Text, den man, von dem auch wir sagen, es ist sozusagen Gottes Wort im Menschenwort, das wert zu schätzen und sich dem trotzdem in einer bestimmten Art und Weise wissenschaftlich anzunähern. Aber das als glaubende Menschen zu tun, also das war schon ein sehr interessantes Ringen sozusagen. Und auf der anderen Seite gab es natürlich auch in dem Kurs, das haben wir immer auch, SchülerInnen, die von sich sagen, dass sie nicht gläubig sind. Und ja, aber Religion kann man ja wählen, auch ohne, dass man sozusagen gläubig ist. Das ist ja im katholischen Religionsunterricht nicht die Voraussetzung. Ja, auf jeden Fall war das, und ich glaube darum, also ich kann mir vorstellen, dass das ein guter Hintergrund ist, um das zu verstehen, was wir so heute uns im Grunde genommen erschließen wollen auch.
Frau Herritsch, hatten Sie sich noch gemeldet? Da war mal eine Hand zwischendrin oder war das aus Versehen? Sie sind noch stumm geschaltet.
Ich kann wenig zu dieser Frage sagen, weil ich bin Sozialarbeiterin und habe eine familientherapeutische Ausbildung im Sozialmanagement. Aber in den Gesprächen mit Menschen, mit Klienten, merkt man doch immer, dass die Frage nach dem Warum ist und eigentlich so eine Sehnsucht nach einer Antwort, die man philosophisch, religiös oder wie auch immer begründen kann. Ich bin sehr durch Taizé geprägt. Eigentlich das Wort, was du verstehst in der Bibel, das versuche zu leben. Freunde, die sind Lehrer, die Religionslehrer auch, die sagen, es ist sehr schwer, diese Verbindung von religiösen, vom wissenschaftlichen Anspruch ins Leben zu bringen, weil die Kinder und Jugendlichen eigentlich ganz woanders stehen. Und dieser Transfer ist sehr, sehr, sehr schwierig.
Ja, ich finde das interessant, dass diese Schwierigkeit gerade bei Ihnen aufbricht, wo Sie sich sozusagen nicht fachmäßig mit Theologie befassen, aber immer Leute rankommen, die die wichtigen Fragen stellen und wirklich an biblische Texte herangehen, um etwas für ihren Glauben daraus zu finden. Und da wird vielleicht wirklich so, was eben im Theologiestudium in Westeuropa, in Nordamerika eigentlich selbstverständlich ist, dass man diesen heiligen Text wissenschaftlich auseinandernehmen darf. Ich glaube, da muss man sich auch nochmal einen Augenblick bewusst machen, dass das alles andere als selbstverständlich ist. Mhm. Und dass sozusagen die wissenschaftliche Analyse eines Textes, die literarische, historische Methoden benutzt, dass das innerhalb der Theologie akzeptiert worden ist, zumindest eben soweit sie wie in Deutschland an den Universitäten gelehrt wird. Und das ist alles andere als selbstverständlich. Und das ist in Israel auch durchaus anders. Also es gibt auch an den israelischen Universitäten natürlich das Fach Bibel, das man studieren kann. Und das wird nicht so anders wie in Europa oder Amerika gelehrt. Und die meisten der Studierenden sind aber doch praktizierende Juden und Jüdinnen. Und für die ist das oft das erste Mal, dass sie mit diesen Fragen der historisch-kritischen Exegese sich auseinandersetzen müssen. Denn wenn sie eben aus einem religiösen Milieu kommen, haben sie das bisher anders gelernt. Nämlich als Texte, das heißt die Männer, die in der Yeshiva studiert haben oder auch die religiösen Mädchengymnasien, da geht es eben schon mehr um den Text als Ganzes und was er eben für den Glauben, was er auch für die Glaubenspraxis natürlich, wenn es die Tora ist, bedeutet. Und viele tun sich enorm schwer damit, plötzlich zu sehen, dass so ein Text sezisiert wird und sagen, das ist doch Wort aus Gott, wie kann man das machen? Und von daher ist eine ganz, denke ich, eine ganz andere Zugangsweise dazu da, also Dinge, die für viele christliche, westliche Theologiestudierende einfach schon selbstverständlich sind, dass das hier so nicht ist. Also ich habe zwei Autoren für heute ausgewählt. Der eine ist Benno Jakob, Rabbiner in Deutschland noch vor der Shoah, der nach seiner Pensionierung einen großen Kommentar zum Buch Genesis geschrieben hat, später nach der Emigration nach London im letzten Moment 1939 dort noch seinen Exodus-Kommentar auch fertig geschrieben hat. Und er hatte schon auch während seiner Tätigkeit als Rabbiner sehr viele biblische Vorträge gehalten und auch Artikel veröffentlicht. Also in gewisser Weise sind seine beiden Kommentare auch so eine Synthese davon. Und ich bin denen sehr vertraut, weil ich eben Teile von dem Genesis-Kommentar übersetzt habe, einmal an die Übersetzung redigiert habe und jetzt dabei bin, aber erst am Anfang Exodus zu übersetzen. Und Benno Jakob war schon jemand, der eben auch nach der üblichen Methode studierte, denn er hatte auch, wie damals alle deutschen Rabbiner, auch an einer Universität studiert und hat auch seine Doktorarbeit über die Septuaginta-Version des Buches Esther geschrieben. Also auch da sieht man, dass er auch diesen Vergleich eben ist, die griechische Übersetzung, die Septuaginta, die vielleicht einen älteren Text als der hebräische Text, den wir kennen, alles solche Fragen gehören ja auch dazu. Und da hat er sich also seiner wissenschaftlichen Arbeit mit auseinandergesetzt und er kannte die christliche historisch-kritische Exegese, hat hier aber sehr kritisch gegenübergestanden. Ich denke, da spielt auch was an Gefühl von Antisemitismus da, was man in manchen protestantischen Kommentaren der damaligen Zeit durchaus sehen kann. Das hat sich natürlich in den letzten Jahrzehnten geändert, aber oft war das auch so, eben zu versuchen, durch die historisch-kritische Exegese eben in ältere Schichten sozusagen der ursprünglichen natürlichen Religion, die noch nicht am Kult, an Gesetz verhaftet war, zurückzukehren. Und da hat Benno Jakob und teilweise auch durchaus zu Recht auch Vorurteile gegen real existierendes Judentum gesehen. Und von daher hat er sich wirklich zum Ziel gesetzt, ist da auch von Franz Rosenzweig sehr ermutigt worden, das wirklich in einem Kommentar zur Tora darzulegen. In dem Kommentar zum Buch Genesis gibt es einen Anhang, wo er zu jedem Kapitel eigentlich die Behauptungen der Quellenscheidung untersucht hat und versucht, die zu widerlegen. Also er war nicht der Meinung, dass die Tora vom Himmel gefallen ist, sondern dass sie so, wie sie ist, am Sinai gegeben worden ist. Also in dem Sinne hat er sich unterschieden von traditionell orthodoxen Rabbinern. Er hat ja auch in dem konservativen Rabbinerseminar in Breslau studiert. Aber er war ja der Meinung, dass es die Frucht eines Verfassers ist. Und irgendwo auch in dieser Sezisierung etwas gesehen hat, wo man an vielen Aussagen des Textes vorbeigeht. Was eigentlich spannend ist, dass in den Jahren, wo Benno Jakob als junger Rabbiner in Göttingen war, das war seine erste Anstellung, also wo er gerade mit dem Studium fertig war, waren das gerade die letzten Jahre, wo dort Julius Wellhausen an der evangelischen Fakultät gelehrt hat, der ja einer der Väter der historischen kritischen Exegese ist. Und in seinem Kommentar setzt sich Benno Jakob auch sehr intensiv und sehr kritisch mit Wellhausen auseinander. Aber nach allem, was ich bisher gehört habe, es lässt sich nicht feststellen, ob die beiden Männer sich jemals begegnet sind. Ob vielleicht Benno Jakob sich mal in den Hörsaal der Universität Göttingen gestohlen hat, um ihn zu hören. Seine Bücher hat er gelesen, gar keine Frage. Aber ob sie eben, und Göttingen ist ja auch keine besonders große Stadt. Also ich war da einmal zu einem Kongress über Benno Jakob. Eigentlich kann man sich fast nicht über den Weg laufen, würde ich fast sagen, aber ob sie wirklich irgendeine Diskussion geführt haben, lässt sich also aus dem Nachlass, zumindest von Benno Jakob, nicht erörtern. Das war ein bisschen als Hintergrund. Was ich jetzt mitgebracht habe, ist also einmal etwas aus seinem Vorwort zu dem Kommentar von Genesis, wo er so grundsätzlich seine Position zum Ausdruck bringt und dann auch ein bisschen Beispiel dazu, wie er eben gerade an Genesis 1 und 2, das ist immer so ein klassisches Beispiel für die Exegese zu sagen, es gibt da zwei Schöpfungsberichte aus zwei unterschiedlichen Quellen, ein bisschen zu sehen, wie er da dran kommt. Ja, sehen wir uns erstmal das Vorwort von Benno Jakob an. Dieser neue Kommentar über das erste Buch der Bibel hat sich die wissenschaftliche Aufgabe gestellt, unabhängig von alten und neuen Autoritäten, Dogmen und Lehrmeinungen, durch eine möglichst genaue Exegese den ursprünglichen, das heißt den von der Tora selbst gewollten Sinn der Schrift zu ermitteln und damit zu ihren wahren Gedanken und Absichten vorzudringen. Es gibt in der Weltliteratur wenig Bücher, die sich in gleichem Maße nach den jeweiligen Glaubensansichten und Zeitströmungen erklären, also missverstehen lassen mussten. Auch die christlich-theologische Grundansicht vom Alten Testament kann ihm niemals völlig gerecht werden, da sie ihre Werturteile von außen her nimmt. Also nur die Kritik zu sagen, wenn Christen sagen, man kann das Alte Testament nur verstehen, wenn man es durch das Prisma des Neuen Testamentes liest, ist ihm natürlich von vornherein sein Eigenwert genommen. Jedoch ein weit schwereres Hemmnis für das wahre Verständnis im Ganzen wie im Einzelnen sind gewisse mit dem Anschein strenger Wissenschaftlichkeit und uninteressierter Objektivität auftretende moderne gelehrte Dogmen und Hypothesen. Mit diesen hatte ich mich daher vorzugsweise auseinanderzusetzen. Als das größte Hindernis eines richtigen Verständnisses ist die sogenannte Quellenscheidung im Pentateuch zu betrachten. Indem sie einen sinnvollen Organismus, bei dem alle Teile sich aufeinander beziehen, voreilig zerstückelt, wird sie gänzlich unfähig, die Zusammenhänge zu begreifen und die eigenartige Kompositionsweise des Buches zu erfassen. Daher habe ich diese Theorie durch das ganze Buch Schritt für Schritt geprüft, was nach einer vorangegangenen ausführlichen Exegese meines Wissens hier zum ersten Male unternommen wird. Aus praktischen Rücksichten sind diese Untersuchungen in einen besonderen Anhang verwiesen. Meine Bestreitung der Quellenhypothese will nicht behaupten, dass der Verfasser der Tora das ganze Werk rein aus sich heraus herausgesponnen oder dass er keine Quellen benutzt habe. Beruft sich die Tora doch einmal selbst auf eine alte Quelle. Aber es ist unmöglich, in dem einen großen Strom die Quellen und Zuflüsse zu scheiden. Es gibt in der Genesis kein Geschichtswerk P, das wäre also die Priesterschrift, die heute eigentlich als die hauptsächliche Redaktionsschicht des Pentateuch gesehen wird. Es gibt keinen J und keinen E, das sind die beiden Quellen der Javist und der Elohist, wo man also nach der Benutzung des Gottesnamens versucht hat, unterschiedliche Quellen zu behaupten. Wie denn die Kritik selbst oft genug zugeben muss, dass sie diese beiden nicht zu scheiden vermag. Und der Redaktor ist kein anderer als der Verfasser selbst. Die Genesis ist ein einheitliches Werk, in einem Geiste entworfen, durchdacht und durchgearbeitet. Zwar gibt es schon einige von dieser unglücklichen Hypothese abtrünnige Gelehrtenrufes, aber im Allgemeinen beherrscht sie noch immer die Wissenschaft vom Pentateuch. Des Ferneren wird das Verständnis der Genesis unmöglich gemacht durch die auf sie angewandte religionsgeschichtliche Entwicklungstheorie. Hierzu vergleiche man meine Einleitung in die Vätergeschichte. Im Grunde ist sie nur eine andere Form der Abwertung des Alten Testamentes, indem sie gleichfalls dabei anlangt, es für eine Vorstufe zu erklären. Auch bei ihr hört die Entwicklung mit dem Christentum auf, obwohl sie doch kein Ende haben dürfte. Dieser Kommentar will und soll ein jüdischer sein. Das soll heißen, von einem Sohne des Volkes verfasst, für das die Tora geschrieben ist. Lässt er sich nicht von vornherein das Verständnis durch die Zielsetzung oder stillschweigende Voraussetzung verbauen, dass das Alte Testament nur Vorbereitung auf ein neues sei und erst in diesem seine Vollendung und seinen wahren Sinn finde. Noch weniger hat er selbstverständlich mit einer Denkweise gemein, welche das Alte Testament als Zeugnis und Erbzeugnis einer minderwertigen Rasse betrachtet. Einer Denkweise, die hier und da auch in die deutsche biblische Wissenschaft Eingang gefunden hat, sodass eine Herabwürdigung des Juden und seiner Heiligen Schrift sich auf angeblich sachverständige Gewährsmänner glaubt, berufen zu dürfen. Diese Behandlung der biblischen Erzählungen und Gestalten hat sich für das Leben weit einflussreicher herausgestellt, als man insgemein glaubt. Mich hiergegen an den betreffenden Stellen im Kommentar in der gebührenden Weise gewandt zu haben, dürfte der Würde der Wissenschaft jedenfalls weniger widersprechen als jene Tendenz selber. Ihr gegenüber kann das Judentum mit einem seinen Ursprung nicht verleugnenden Christentum, das das Alte Testament gleichfalls hochhält und verteidigt, eine gemeinsame Front bilden. Und für solche Bundesgenossenschaft und Hilfe wollen wir von Herzen dankbar sein. Aber zu erklären ist das Alte Testament ganz allein nach seinem absoluten Eigenwert. Und der Jude ist so glücklich, dies sowohl mit dem Verständnis als der Pietät des eingeborenen Sohnes tun zu können. Jüdisch endlich will dieser Kommentar in der dankbaren Berücksichtigung der wertvollen Leistungen der jüdischen Vergangenheit sein. Die christlichen Kommentare verraten davon wenig oder nichts. Sehr zu ihrem Schaden, denn viele dieser Arbeiten sind voll feiner exegetischer Beobachtungen. Vor den christlichen mittelalterlichen Auslegern haben die Jüdischen schon den unschätzbaren Vorzug, dass sie den Urtext erklären und in ihm leben, sowie von allen Glaubensgemeinschaften, die die Bibel angenommen haben, die jüdische die einzige ist, die sie noch heutigen Tages im Urtext liest. Da bezieht sich Benno Jakob natürlich darauf, dass jahrhundertelang in christlicher Theologie die Bibel hauptsächlich nach der griechischen Version der Septuaginta gelesen wurde. Ja, eigentlich ist das ganze jüdische Schrifttum seit 2000 Jahren nichts anderes als Kommentar zur Bibel, zur Tora oder wurzelt in diesem Boden. Talmude und Midrashim, Halacha, Sprachforschung, Philosophie, Dichtung, Erbauungsschriften, Liturgie und so weiter. So einzigartig ist das Dasein und geistige Leben Israels auf dieses eine Buch gegründet. Eine absolute Autorität kann allerdings kein Vorgänger beanspruchen, denn eine bis zur ersten Niederschrift zurückgehende, lückenlose, fehlerfreie, von Zeitströmungen unbeeinflusste exegetische Tradition gibt es nicht. Ja, soweit also aus der Einleitung von Benno Jakob. Sind da mit Nachfragen, Überlegungen zu?
Ist raus.
Nee, ich glaube, ich kann
fragen.
Frau Heretz.
Okay. Ich habe so überlegt, also wichtig fand ich eigentlich diese Aussage, das haben Sie aber auch gesagt, vorgelesen, Tamar, die Genesis ist ein einheitliches Werk in einem Guss entworfen, in einer Gänze entworfen, durchdacht und durchgearbeitet. Und dann kommt irgendwann später, hört mit der Entwicklung des Christentums auf, obgleich sie hier kein Ende haben dürfte. Und ich habe so überlegt, in welchem Verhältnis steht eigentlich, also Tora, Altes Testament, Neues Testament. Tora, Altes Testament ist eine sehr enge Verbindung, also ist ja eigentlich sehr identisch. Aber Tora und Neues Testament hat in den Grundlagen die Verbindung. Und mir ist dann aufgegangen, es fehlt so etwas, so die enge Verbindung, oder müsste man nicht eigentlich die Bibel auch weiterschreiben, müsste man nicht die Tora, das ist eigentlich die Frage, auch ein Stück weiterschreiben.
Also wir hatten ja schon ein bisschen am Anfang gesehen, dass das rabbinische Judentum die Tora wirklich weitergeschrieben hat in Form der mündlichen Tora, die ja auch oft sehr unterschiedlich ist. Und darauf geht Benno Jakob tatsächlich nicht so sehr ein. Und er versucht wirklich die Wortbedeutung des biblischen Textes zu finden. Und er benutzt die mittelalterlichen Ausleger, die eben auch versucht haben, den Wortsinn zu sehen. Aber er wird nicht versuchen, den Wortsinn der Bibel mit der rabbinischen Tradition, die ja unter Umständen ganz anders ist, zu begründen, was nicht heißen muss, dass er die rabbinische Tradition ablehnt, natürlich nicht, aber er gibt sozusagen dem, weil er eben einen Kommentar zum biblischen Text schreibt, gibt er dem Wortsinn hier den Vorrang und vernachlässigt in dem Sinne ein bisschen die rabbinische Tradition auch, was durchaus, was haben ja auch die mittelalterlichen Ausleger gemacht, dass sie sagen, wir kommen den Wortsinn zu erklären, auch wenn wir uns bewusst sind, dass die rabbinische Tradition manches anders sieht. Und da gibt es unterschiedliche Positionen, wie man das dann rechtfertigt sozusagen. Aber dadurch, dass sozusagen die verbindlichen halachischen Sachen in der rabbinischen Tradition anders sein können, ist man durchaus nicht der Meinung, dass man sich nicht auch daneben sozusagen mit dem Wort, mit der Wortbedeutung befassen kann. Aber in dem Sinne, die mündliche Tora kommt bei Benno Jakob wirklich weniger zum Ausdruck. Und christlicherseits wäre ja eigentlich das Neue Testament die Parallele zur mündlichen Tora. Das ist sozusagen die autoritative christliche Interpretation. Und ich denke, es ist logisch, dass natürlich Benno Jakob als Jude das Neue Testament nicht als eine heilige Schrift ansieht. Und von daher ihm eben auch so wichtig ist zu sagen, die Tora hat einen eigenen Wert. Es ist nicht möglich, sie von vornherein so zu lesen, als wenn sie auf das Neue Testament angelegt ist. Was er manchmal ja macht, und daran merkt man eben, dass er natürlich für Rabbiner der damaligen Zeit, was er einfach auch klar natürlich das Neue Testament kannte und auch neutestamentliche Forschung kannte, er zieht da schon manchmal Parallelen. Also er würde sicher sagen, natürlich das Neue Testament ist in gewisser Weise eben eine christliche Interpretation der Tora. Das wird er schon anerkennen. Und von daher verweist er auch an manchen Stellen, mal auf Paulus kommen durchaus auch mal Zitate. Also er würde sozusagen den Christen nicht abstreiten, dass sie natürlich auch sich in einer Tradition der Tora-Auslegung sehen, auch wenn das nicht seine ist. Das ist sozusagen die Richtung geht umgekehrt, nicht vom Neuen Testament, nicht von vornherein zu sagen, ich kann die Tora nur lesen, wenn ich sie mit meinen christlichen Augen sehe, sondern zu sagen, ja, natürlich, die Christen haben ja auch die Tora genommen und sie auf ihre Weise weiterentwickelt.
Danke.
Ja, dann sehen wir für uns vielleicht an, wie er versucht, dass seine Theorie eben, dass die Genesis ein einheitliches Buch ist, gerade am Schöpfungsbericht zu zeigen, wo ja, was eben so der klassische Punkt ist, wo man eben sagt, der erste Teil ist eine Quellenschrift, die Sieben-Tage-Schöpfung, wo der Mensch auch als letztes geschaffen wird, gegenüber dem zweiten Schöpfungsbericht, wo ja erst der Mensch und dann die Tiere geschaffen werden, und dass man auch so weitere Unterschiede findet, die natürlich auch die jüdische Tradition immer schon gesehen hat. Und normalerweise war damals die Tradition so im Mittelalter, es irgendwie so zu erklären, dass die Dinge doch zusammenpassen. Und Benno Jakob schreibt also dazu, also gerade eben zu Genesis 2,4, wo der Umbruch zwischen diesen beiden Berichten ist. Im Folgenden soll nun nach der einstimmigen Meinung der Kritiker eine zweite, schon mit Vers 4b eingeleitete Schöpfungsgeschichte, die von J mitgeteilt werden. Wenn dies zuträfe, dann wäre J nicht der beste Schriftsteller, als den man ihn immer rühmt, sondern der schlechteste. Denn es ist eine Schöpfungsgeschichte, in der nichts geschaffen wird. Weder der Himmel, noch die Erde, noch das Meer, weder die Fische, noch, wie man meint, die Vögel, die Tiere und der Mensch. Sie werden gebildet. Also er weist darauf hin, dass in den beiden Kapiteln unterschiedliche Verben für die Entstehung der einzelnen Teile der Schöpfung benutzt werden. Und gepflanzt wird lediglich ein Garten an einer gewissen Stelle der Erde, die also schon vorhanden gewesen sein muss. Um das Kapitel richtig zu verstehen, muss man sich fragen, wozu es nötig sei. Der am sechsten Tage geschaffene Mensch soll sich vermehren, über alle anderen Lebewesen herrschen und sich von den Erzeugnissen der Erde ernähren. Dies wird das Leben der Menschheit sein. Zuvor aber soll der Mensch gegenüber ausschweifenden Träumen durch sein eigenes Verhalten bezeugen, dass ein anderes Leben für ihn unmöglich ist. Gott lässt ihn die Probe mit einem Paradiese machen, das allerdings auf das, für das edelste Gottesgeschöpf aus Gottes eigener Hand angemessen schien. Aber der Mensch besteht die Probe nicht, eben dadurch, dass er von den verbotenen Frucht isst. Und so bleibt es bei den ursprünglichen Absichten des Schöpfers. Es liegt ferner in der Natur des Menschen, dass er sterblich sein muss. Nicht bloß, weil er geschaffen ist, sondern weil er so organisiert ist, dass er sich fortpflanzt und vermehrt. Ein Traum von etwaiger Unsterblichkeit auf der immerhin begrenzten Erde hätte darauf verzichten müssen. Und endlich, was die Hauptsache ist, fehlt noch etwas an der Bildung des Menschen, wofür Kapitel 1 noch nicht der Ort war. Was das sei, kommt dann eben später zu Kapitel 3. Was hier im Hintergrund ist, was Benno Jakob nachher sehr in vielen Seiten erklärt, dass seiner Meinung nach die Worte Gottes, nachdem Adam und Eva von der Frucht gegessen haben, dass das keine Verfluchung ist oder dass erst durch das Essen der Frucht der Tod in die Welt gekommen ist. Er sagt, das versucht er auf, das ist durchaus nicht einheitliche jüdische Tradition. Also, aber er besteht darauf, dass die Sterblichkeit des Menschen etwas war, was von vornherein gegeben war und eben nicht als Strafe zu sehen ist. Ja, und er fängt jetzt auch mit der problematischen Übersetzung an, eigentlich zu Beginn vom zweiten Schöpfungsbericht. Wenn man, wie eben Exegeten wie Kautsch oder Gunkel übersetzt, ein Mensch war noch nicht da, so hat man das noch unerlaubterweise eingeschmuggelt und sich auf diese Weise in der Fiktion bestärkt, dass nunmehr erst die Erschaffung des Menschen folgen sollte. Aber dann hätten wir noch früher das Gesträuch und Kraut des Feldes erwarten dürfen. Auch ist dieses dritte Moment nicht gleich den beiden anderen durch Terem, noch nicht eingeleitet. Der Sinn ist vielmehr, und selbst wenn es zur Beförderung der Vegetation bereits geregnet hätte, so war doch keine Hand da, den Acker zu pflegen. Nicht von der Nicht-Existenz aller Menschen überhaupt soll gesprochen werden, sondern von der Verlassenheit des Ackers, der abgeholfen werden soll. Beispiele für die Satzform und ein Mensch, die Erde zu bedienen, war nicht da, finden sich in Numeri und Wasser zu trinken war nicht da, in 2 Könige 19 und Kraft zu gebären war nicht da. Und in der Mescha-Inschrift, einem moabitischen Text, der zeitgenössisch etwa so zu Texten wie Jesaja zum Beispiel ist, und kein Brunnen inmitten der Stadt, aber hier kein Infinitiv. Es fehlt dasjenige, was für die notwendig werdende Handlung unerlässliche Bedingung ist. Es ist zwar auf der Welt, aber nicht gegenwärtig, wo man seiner bedarf. Damit ist sofort das Thema nicht bloß dieser Paradieserzählung, sondern der ganzen Urgeschichte bis nach der Sinnflut angeschlagen. Das Verhältnis von Mensch und Scholle, von Adam und Adama, was eben die Erde, die Scholle ist und wovon offensichtlich der Name Adam genommen ist. Wenn also auch bereits Himmel und Erde geschaffen sind, die letztere Vegetation trägt uns alle Lebewesen mitsamt ihrem dereinstigen Beherrscher, dem Menschen, wenn also auch bereits Himmel und Erde geschaffen sind, die letztere Vegetation trägt und uns alle Lebewesen mitsamt ihrem dereinstigen Beherrscher, dem Menschen, vorgestellt sind, so wissen wir doch noch nichts über seine Beziehung zum Acker, den zu bebauen seine eigentliche Lebensbestimmung sein soll. Und weil sie jetzt ihrer Wichtigkeit gemäß besonders dargestellt werden soll, ist sie im ersten Kapitel mit Bedacht noch nicht berührt worden. Zwei Seiten hat die Stellung des Menschen zur Erde. Er darf sie beherrschen, wie es im ersten Kapitel heißt, erobert sie, herrscht über sie, und er muss ihr, um seine Nahrung zu gewinnen, dienen. Awad, wovon jetzt geredet werden soll. Damit wird die These von einer zweiten Schöpfungsgeschichte auch an diesem Punkt hinfällig. Es wird nicht nur nicht ausgesagt, dass es noch keine Vegetation gab, sondern im Gegenteil, dass sie vorhanden war, sich aber noch in einem unentwickelten Stadium befand. Und das war kein Wunder, da die beiden Faktoren, die zur Beförderung der Entwicklung zusammenwirkten, noch an sich hielten. Weder ließ Gott regnen, noch betätigte sich der Mensch in der Pflege des Bodens. Also heißt Terem Jie nicht, es war noch nicht, sondern es wurde noch nicht zu dem, was zu werden ist, die Anlage hatte. Und Terem Jitzmach, es trieb noch nicht. Also nicht, dass es überhaupt noch keine Pflanzen gegeben hat, sondern sie sind noch nicht ausgetrieben. Der Verfasser kann sich auch der primitiven Überlegung nicht verschlossen haben, dass Regen und menschliche Tätigkeit noch keine Vegetation geschaffen hätten, wenn die Erde noch nicht die von Gott geschaffene Disposition dazu hatte und der erste Same da war. Mit anderen Worten, Kapitel 1 wird vorausgesetzt. Sowohl die Vegetation als der Mensch waren schon vorhanden, aber sie hatten noch nicht zueinander gefunden. Die Tora stand vor einer schwierigen Aufgabe. Es sollte die Entstehung der gesamten Welt beschrieben werden und dies musste, um sie als einen wohlgeordneten Kosmos darzustellen, in der zeitlichen Reihenfolge des Sechstagewerkes und lückenlos geschehen. Das Verhältnis des Menschen zur Adama, zur Erde, erforderte ein besonderes Kapitel. Weil es folgt, entsteht der Schein eines Nachher und damit eines Widerspruches zu Kapitel 1. Aber er ist schon damit beseitigt, dass jetzt keine Zeitangabe gemacht wird, sodass alle zum zweiten Male auftretenden Objekte, die Pflanzen, der Mensch, die Tiere, das Weib, zeitlich an der richtigen Stelle von Kapitel 1 eingereiht werden können. Letztlich steht Menno Jakob damit in der Tradition der mittelalterlichen Ausleger, gerade auch Rashi, die eben genau das erklären wollen, dass in Kapitel 1 die grundsätzlichen Sachen gesagt werden, das Potenzial, was da ist, und in Kapitel 2 sozusagen das wirkliche Herauswachsen bekommt. Also gerade im Begriff auf die Vegetation, dass sozusagen die Samen schon da waren und vielleicht auch schon so bis an die Erdoberfläche gekommen sind, wenn ich mich richtig erinnere, beschreibt Rashi das so, aber dass sie noch nicht herausgekommen sind. Und das ist das eigentlich, was Benno Jakob aufgreift. Also in dem Sinne bleibt er in der alten jüdischen Tradition, dass er mit Widersprüchen oder scheinbaren Widersprüchen so damit umgeht, dass er versucht, sie zu nivellieren und zu sagen, sie sehen nur aus wie Widersprüche. Ja, sind da noch Fragen zu? Anmerkungen, wie man, ob sowas hilfreich ist, sozusagen? Sonst würden wir weiter zu dem zweiten Ansatz von Mordechai Breuer gehen, der anders ist. Denn er nimmt eigentlich ernst. Er sagt, es gibt Widersprüche und wir müssen halt sehen, was wir mit denen tun. Mordechai Breuer war noch in Deutschland geboren, hat aber vermutlich aufgrund der Shoah beziehungsweise aufgrund der Nazi-Herrschaft als Kind Deutschland verlassen und hat dann in Jerusalem gelebt. Und er gehört der großen Rabbinerfamilie von Samson Raphael Hirsch an, der ja Ende des 19. Jahrhunderts einen wichtigen Torah-Kommentar auf Deutsch geschrieben hat. Und den hat Mordechai Breuer ins Hebräische übersetzt und Hirsch hat sich weniger ausdrücklich als Benno Jakob mit der historisch-kritischen Methode auseinandergesetzt, sondern eigentlich eher, ohne das unbedingt polemisch zu sagen, versucht, die Einheit der Tora zu sehen. Und Mordechai Breuer hat aber schon die Notwendigkeit gesehen, eben weil auch an Universitäten in Israel die Bibelkritik teilweise unterrichtet wird, auf neue Weise mit diesen Widersprüchen umzugehen. Das hat er in einigen Aufsätzen getan, von denen ich hier ein bisschen was zusammengestellt habe. Und er versucht irgendwo auch zu sagen, es gibt auch was Positives an der Bibelkritik, was uns vielleicht neue Zugänge erweisen kann, die wir vorher in früheren Generationen noch nicht so gesehen haben. So fängt er eben an. So kann auch die Bibelkritik geheiligt und gereinigt werden. Wenn wir ihr nur ihre gehaltlose Säkularität nehmen und das Licht des Glaubens Israels in sie zurückholen. Also obwohl die Bibelkritik etwas ist, was an theologischen Fakultäten christlicherseits gelernt wird, sieht er im Grunde genommen in ihr eine säkulare Theorie, die eben an den Bibeltext wie an jeden anderen klassischen Text herangeht. Denn wir glauben mit voller Überzeugung, dass diese Tora mit all ihren einander widersprechenden Bahnen, mit den Hinweisen auf spätere Zeiten, mit ihren vielfältigen Stilformen es ist, die Mose durch eine transzendentale Offenbarung, die jenseits der Auffassungsgabe des Verstandes ist, gegeben wurde. Hier sehen wir schon einen großen Unterschied zu Benno Jakob, der ja durchaus von einem menschlichen Verfasser der Genesis spricht. Worin unterscheidet sich also die säkulare Tora des Bibelkritikers, die so aussieht, als habe sie sich im Laufe von Generationen entwickelt, von der säkularen Tora des Mittelalters, die so aussieht, als sei sie von einem Menschen verfasst worden? Die Weisen Israels im Mittelalter wussten, die Meta-Auslegung des Glaubens an die gottgegebene Tora in die säkulare Tora ihrer Generation zurückzuholen und sahen in ihr statt einer menschlichen Tora, die von einem Menschen stammt, eine göttliche Tora, die in der Sprache der Menschen spricht. Also er geht eben darauf ein, dass die Ausleger des Mittelalters durchaus auch philologische Methoden, grammatische Methoden angewandt haben. Diejenigen, die im arabischen Sprachraum gelebt haben, haben durchaus nur mit Hilfe der arabischen Grammatik eine hebräische Grammatik entwickelt und haben auf diese Weise ja versucht, eben mit literarischen Mitteln den Bibeltext zu verstehen. Und er sieht eben den Unterschied darin, dass sie sich trotzdem aber nicht von dem Glauben an die gottgegebene Tora getrennt haben, weil sie eben von einer Tora, die in der Sprache der Menschen spricht und eigentlich auch nicht anders sprechen kann, wenn sie denn verstanden werden will, es sich darum handelt. Und so sagt er eben, ist es da nicht auch heute unsere Aufgabe, als Teil des Gebotes des Tora-Studiums die Meta-Auslegung der gottgegebenen Tora in die säkulare Tora unserer Generation zurückzuholen und in ihr statt einer menschlichen Tora, die aus vielen Generationen stammt, eine göttliche Tora zu sehen, die im Stil der Generationen spricht. Bevor wir unsere Kräfte vergebens in einem verzweifelten Krieg der Wissenschaft mit aggressiver Unterdrückung des Triebes der Bibelkritik vergeuden, lasst uns den Trieb auf dem Weg der Sublimation überlisten, durch das Hochheben der Unreinheit und ihr Hinziehen zu ihrer höchsten Wurzel. Gerade weil wir jede historische Bedeutung der Erkenntnisse der Bibelkritik leugnen, müssen wir diesen Erkenntnissen selbst eine innere, aus dem Glauben kommende Bedeutung geben. Wir glauben nicht, dass die Tora von Generationen verfasst worden ist. Aber gerade weil sie so aussieht, als sei sie von Generationen verfasst worden, müssen wir eine neue Bedeutung suchen, die aus den Gipfeln der Heiligkeit stammt, für dieselben Befunde der Wissenschaft, die die Menschen irregeleitet haben. Was ist der Grund, dass die höchste Weisheit Mose eine Tora gegeben hat, die aussieht, wenn sie ein normales menschliches Werk wäre, als habe sie sich durch Generationen und Schulen entwickelt? Was ist der Sinn der Aufeinanderfolge immer neuer stilistischer Formen durch die ganze Tora hindurch? Worin liegt der Sinn der inneren Widersprüche, die in fast logischer Folgerichtigkeit voneinander abhängen zwischen den verschiedenen stilistischen Einheiten? Also im Gegensatz zu Benno Jakob leugnet Mordechai Breuer nicht die Widersprüche, die da sind, und versucht auch nicht, sie zu glätten, sondern sagt, sie sind da und wir müssen halt einen Grund für sie finden. Es gibt keine einzige richtige Methode zur Heiligung der Säkularität, die der Bibelkritik gegenüber gefordert ist. Jede Auslegungsmethode, die den Befunden der Kritik eine auf dem Glauben basierende Erklärung zu geben vermag, ist in unseren Augen für diesen Zweck geeignet. wenn sie nur die Dinge verständlich macht und das Herz des Fragenden befriedigt. In dem Moment, in dem wir sagen, wie es bei den Weisen, die die Wahrheit erforschen, erklärt wird, dass alle Buchstaben der Tora sich zu göttlichen Namen zusammensetzen, nehmen wir uns damit keinen Freibrief vom Verständnis der Buchstaben der Tora gemäß der Tiefe des Wortsinns der Schrift. Denn zuallererst und vor allem setzen sich die Buchstaben der Tora zu Geschichten, zu Geboten und zu Vorschriften zusammen, gemäß des bloßen Wortsinns der Schrift. Bei dieser Arbeit der Zusammensetzung der Buchstaben der Tora unterscheidet sich unser Weg nicht vom Weg der Bibelkritiker. Wie Sie sehen auch wir in der Tora unterschiedliche Stilarten und Schichten über Schichten. Wie Sie sehen auch wir Hinweise auf spätere Zeiten, die, so scheint es, auf späte literarische Abfassung hinweisen. Wie Sie sehen auch wir Unterschiede zwischen Traditionen und Glaubens- und Meinungsverschiedenheiten, die, so scheint es, auf unterschiedliche Weltanschauungen der Verfasser hinweisen. Aber sobald wir die Arbeit der Zusammenfügung abgeschlossen haben und wir den Schöpfer aus dem literarischen Verständnis seines Werkes kennenlernen wollen, weichen wir vom Weg der Kritik mit der ganzen Glut unseres Glaubens ab und bauen unser Haus auf dem heiligen Boden der Prophetie. Von dem Moment an, da die Bibelkritik ihre Aufmerksamkeit gerade auf die Gottesnamen konzentriert hat, denn eben die Frage, ob nun der vierbuchstabige Gottesname oder das Wort Elohim für Gott auftaucht, hat der Bibelkritik ja als Kriterium gedient, die unterschiedlichen Quellen auseinanderzunehmen. Von dem Moment an, da die Bibelkritik ihre Aufmerksamkeit gerade auf die Gottesnamen konzentriert hat, von dem Moment an, da die Unterscheidung zwischen den Abschnitten der Tora gemäß jener Gottesnamen zum Prüfstein für jede vereinfachende wissenschaftliche Auslegung wurde, wurden das Verständnis der göttlichen Eigenschaften und die glaubensmäßige Vertiefung in ihrer Natur und Bedeutung zur ersten und grundlegenden Ausbildung für alle auf dem Glauben beruhende wissenschaftliche Auslegung, die auf die Tiefe des Wortsinns ausgerichtet ist. Die Bibelkritiker legten bei ihrer Analyse der Glaubensverschiedenheiten zwischen den beiden Schöpfungserzählungen den Schwerpunkt mit Recht auf die unterschiedliche Gottesauffassung in den beiden Abschnitten. Wie können wir also ihre ketzerischen Worte ausreißen, wenn nicht dadurch, dass wir ihnen die Fülle des tiefen Verständnisses der jüdischen Gottesauffassung gegenüberstellen? Wenn sie die transzendente Schöpfung der 6 Schöpfungstage betonen und mit ihr die materielle Schöpfung Adams im Garten Eden, den scheinbar im Tageswind daherspazierenden Gott vergleichen, wer, wenn nicht die Weisen, die die Wahrheit erforschen, geben uns die glaubensmäßigen Instrumente an die Hand, die geeignet sind, die ketzerischen und verderblichen Worte auszureißen und an ihre Stelle große und heilige Anschauungen zu stellen, nach dem Prinzip, gebt unserem Gott die Größe. Die Frage betrifft ja nicht nur die beiden Schöpfungserzählungen. Die Bibelkritiker stellten die Unterschiede in der Gottesauffassung der gesamten Torarolle gut heraus. Zwischen einer entwickelten, transzendenten und einer primitiven, materiellen Auffassung. Auf dieser Basis bauten sie auch die zeitliche Festlegung der Quellen auf. Nach dem Prinzip, dass alles Entwickelte gewiss auch spät ist. Wenn man früher das ganze Problem der Materialisierung mit einigen platten Phrasen nach dem Motto die Torah-Sprache in der Sprache der Menschen abtun konnte, was antworten wir heute angesichts der vielen Kapitel, in denen die Torah sich jeder Materialisierung enthält? Es ist nicht möglich, in diesem Rahmen alle exegetischen Probleme zu erwähnen, die durch die Bibelkritik aufgeworfen wurden. Die erschöpfende Untersuchung dieser Probleme ist die Aufgabe einer neuen Auslegung, die alle Befunde der Kritik übersetzen wird in höchste Erkenntnisse von Heiligkeit. So werden die Widersprüche der Tora zu unterschiedlichen Formen der göttlichen Leitung werden und die Hinweise auf spätere Zeiten zu ihrer verborgenen inneren Wurzel. So wird die primitive Materialität der Gottesauffassung zu einer idealen Offenbarung der Gottesgegenwart gemäß der Gunst Gottes seinen Geschöpfen gegenüber werden. So wird keines der Probleme in den Entdeckungen der wissenschaftlichen Auslegung ohne glaubensmäßige Übersetzung einer Meta-Auslegung bleiben. So schrieben also nicht verschiedene Verfasser die Tora, sondern unterschiedliche Leitungsformen kommen in ihr zum Ausdruck. Diese Unterschiede in den göttlichen Leitungsformen zeigen sich in allen Ausdrucksformen der Tora, die in der Sprache der Menschen spricht. In unterschiedlichen Stilarten, in Meinungsverschiedenheiten, in objektiven Widersprüchen. Die Nivellierung dieser Widersprüche kann jedoch nicht durch oberflächliche Harmonisierung geschehen, sondern durch eine Tiefengrabung bis hin zum Ursprung der Unterschiede. Es gibt also einen Funken Wahrheit in all dem spöttischen Gerede von unterschiedlichen Auffassungen der Gottheit, die in den Bahnen der Tora zum Ausdruck kommen. Das Maß des sich verbergenden Gottes in der ersten Schöpfungserzählung ist tatsächlich nicht dem Maß des sich offenbarenden Gottes in der zweiten ähnlich. Genauso wie das Maß des Gerichtes nicht dem Maß des Erbarmens ähnlich ist. Denn das Maß des Gerichtes ist Beschränkung und Verborgenheit, während das Maß des Erbarmens ganz und gar Offenbarung und Fülle ist. Die eine setzt den Menschen als Herrscher über die Natur ein, zu erobern und zu beherrschen, während die andere den Menschen in den Garten Eden setzt, um den Glanz der Gottesgegenwart zu genießen. Beide Maße jedoch, die in der Schöpfung der Welt miteinander verbunden wurden, schließen die ganze Weltauffassung des Judentums in sich ein. Wir möchten etwas rechtmäßig erwerben, durch die freie Wahl zwischen Gut und Böse, ohne Zwang und Einmischung von Seiten irgendeiner höchsten Macht. Wir möchten die Früchte unserer ethischen Anstrengung genießen, als uns gebührend und nicht als Gnade, als diejenigen, die die Prüfung bestanden und die Mächte des Triebes überwunden haben. Und man kann nicht von der freien Wahl des Menschen sprechen, ohne dass der Heilige, gepriesen sei er, sich vollständig verbirgt durch die verdeckende Maske der stummen Natur. Und dennoch, wir möchten auch Erbarmen finden, unseren König in vollendeter Offenbarung sehen, ohne die Scheidewand der Natur. Die Offenbarung der Gottesgegenwart, die in einer Welt dunkler Materie unmöglich ist, ist das immense Streben der Gemeinschaft Israels, ihre Erinnerung aus den ersten Tagen und ihr Glaube für die Zukunft. Und so schreiten die Bahnen der Tora fort, anknüpfend an die beiden Schöpfungserzählungen. Bahne für Bahne mit ihrem besonderen Stil. Bahne für Bahne und ihre göttliche Führung. Das Maß des Gerichts, das durch das Zeichen des Regenbogens versüßt wird, führt zur Errichtung des Stiftszelts in den Tagen des Mose. Das Maß des Erbarmens annulliert den Schmutz der Schlange durch die Offenbarung am Sinai und die Gabe der Tora. Ja, ich mache hier erstmal einen Einschnitt. Worum es Mordechai Breuer geht, also er erkennt die Widersprüche zwischen den Schöpfungserzählungen und anderen Texten in der Tora an und sagt, dass eigentlich in gewissem Weise man sagen kann, ja, da kommen tatsächlich unterschiedliche Gottesvorstellungen zum Ausdruck. Nur, dass es nicht die Gottesvorstellungen unterschiedlicher Verfasser sind, sondern dass Gott wirklich solche unterschiedliche Seiten hat. Und wenn er hier jetzt vom Maß des Gerichtes und vom Maß des Erbarmens spricht, greift er eigentlich auf eine alte jüdische Auslegungstradition zurück, die eben in dem Wort Elohim, also das Wort für Gott ist, Gott, wie er sich als Richter offenbart, sieht und in dem vierbuchstabigen Gottesnamen das Maß des Erbarmens. Und so ähnlich wie es ja auch in Exodus 34, als sich da nach der Geschichte mit dem goldenen Kalb, Gott Mose offenbart. Da heißt es ja, erst zweimal wird der vierbuchstabige Gottesnamen genommen und dann heißt es, und ein gnädiger und barmherziger Gott. Das ist eigentlich auch so eine zentrale Stelle, um eben den vierbuchstabigen Gottesnamen mit dem Erbarmen zu verbinden. Und Das liegt irgendwo natürlich, würde ich auch sagen, in der Logik des Monotheismus, dass das natürlich ein Gott sein muss, der unterschiedliche und auch einander widersprechende Seiten hat. Und es von daher eigentlich auch nicht überraschend sein sollte, wenn Gott auf unterschiedlichen Seiten der Tora unterschiedlich erscheint. Und er sieht das eben hier auch in der Schöpfung, wie eben im Kapitel 1 in Genesis ja eine majestätische Schöpfung, eben eine wohlgeordnete Welt, die in 6 Tagen erschaffen wird und dem Menschen dort der Auftrag gegeben wird, die Schöpfung zu beherrschen. Und das irgendwo dem Menschen auch, und eigentlich, ja, man könnte fast sagen, danach verabschiedet sich Gott. Gott erschafft den Menschen und sagt ihm, er soll über die Erde herrschen. Und eigentlich kann man daraus sagen, Gott hat den Menschen als seinen Stellvertreter eingesetzt und verabschiedet sich selber in den transzendenten Himmel. Und der Mensch ist einerseits eben hat die hohe Würde, die Erde erobern zu sollen, aber er steht auch ohne Gott eigentlich da, zumindest ohne eine direkte Gottesverbindung. Und das ist eben auch so, wie Mordechai Breuer es hier beschreibt, eigentlich etwas, was der Mensch möchte. Er möchte diese Freiheit haben und er möchte Dinge in eigener Initiative machen können. Aber es gibt natürlich auch die Grenzen und es gibt eben auch den Wunsch einer doch intimeren Beziehung zu Gott, die eben, so wie er es beschreibt, mehr in dem zweiten Kapitel von Genesis zum Ausdruck kommt, wo eben der Mensch sich nah bei Gott in einem Garten befindet, wo von einem dort wandelnden Gott gesprochen wird und eben eine andere Seite Gottes zum Ausdruck kommt. Sind bis hierhin Nachfragen, Anmerkungen? Ich denke, dann sehen wir uns nochmal an, wie er das so ein bisschen konkreter mit den beiden Schöpfungsgerichten macht. Und wie nichts Wahres ist an dem Problem der verschiedenen Verfasser, so gibt es eine glaubensmäßige Übersetzung, auch für das Problem der Hinweise auf die späteren Epochen. Also Mordechai Breuer bleibt ja dabei, dass die Tora in einem Transzendenten, in einem Offenbarungsereignis, dem Mose am Sinai gegeben ist. Und von daher akzeptiert er nicht die Behauptung, dass es sich um Quellen aus unterschiedlichen, teilweise späteren Epochen handelt. Und da ist natürlich das Problem, wie er auch sagt, es stimmt, die späteren Ereignisse, also Ereignisse aus der Königszeit, die Einsetzung eines Königs aus dem Haus David, aus dem Stamm Juda zum Beispiel, es stimmt, die späteren Ereignisse spiegeln sich in den Geschichten der Tora wider. Aber ist das nicht fast selbstverständlich? Der, also Gott, der die Zeitläufe von Anfang an kennt, hat seinen Stempel auf die Tora gesetzt. Er ist es, der die Ereignisse hervorbringt. Er ist es, der die Tora schreibt. Wie sollten wir also nicht literarische, historische Brücken von dem einen Buch hin zu den verschiedenen Epochen erwarten, die ein Gott geschrieben und ein Gott hervorgebracht hat? Es stimmt, alle Geschichten der Tora sind vor einem bestimmten historischen Hintergrund geschrieben. So bezieht sich die Geschichte von Juda und Tamar auf das Königreich Juda, beziehen sich die Wanderwege Abrahams auf die Eroberungen Josuas. So bezieht sich die Geschichte des Stiftszelts auf den Tempel. Denn der Heilige, gepriesen sei er, offenbarte alle diese Dinge im leuchtenden Spiegel der Prophetie unseres Lehrers Mose. Und er selbst hat schließlich ihre Hinweise in der späteren historischen Realität verwirklicht, so wie er es am Anfang überlegt hatte. Denn nicht die späteren Ereignisse haben die Geschichten der Tora hervorgebracht, sondern die Tora selbst ist die erste Wurzel der Ereignisse. Die beiden ersten Erzählungen der Tora dienen als klassisches Beispiel für einander widersprechende Erzählungen. Die vielen Widersprüche zwischen den beiden Erzählungen wurden immer, also auch in der jüdischen Tradition, als eingebildete Widersprüche dargestellt. Normalerweise wurden sie auf gezwungene Weise als Okimta, als eine Hinstellung, eine Erklärung, die für einen bestimmten Fall oder nach einer bestimmten Methode hingestellt wird, erklärt, die den Widerspruch an der Wurzel auflöst. Und das ist eigentlich jetzt ähnlich, da geht er eigentlich auch gegen das, was Benno Jakob interpretiert hat in der Folge der mittelalterlichen Ausleger. So wie die bekannte Auslegung der Weisen, in Kapitel 1 war das Gras vor dem Menschen da. Aber zu dieser Zeit gelangte es erst bis an die Oberfläche des Bodens. Demgegenüber war in Kapitel 2 der Mensch vor dem Gras da. Aber dies wird nur in Bezug auf das Heraufwachsen des Grases über die Bodenüberfläche hinaus gesagt. Solche und ähnliche gezwungene Erklärungen lassen den Lernenden immer verwundert zurück. Warum hielt es die Tora für richtig, eine verklausulierte Sprache zu wählen, die in die Irre führen kann? Wenn es den Schriftversen wirklich um jene Okimta der Weisen ging, warum haben sie die Dinge nicht klar gesagt? Solange der Mensch noch nicht geschaffen war, ging das Gras nur bis zur Oberfläche des Bodens. Erst nachdem der Mensch geschaffen war, wurde das Gras über der Erdoberfläche sichtbar. Also er macht sich wirklich frei von diesen eher gezwungenen Erklärungen, sondern hält eine andere Auslegung für nötig. Wie groß ist demgegenüber der Reichtum, der sich dem Studierenden offenbart, wenn er eine Tora studiert, die in der Sprache verschiedener Menschen spricht? Die Widersprüche sind jetzt nicht mehr eingebildet, als wären sie der Irrtum des Lernenden, der nicht die nötige Tiefe erreicht hat. Im Gegenteil, die Widersprüche sind echt und können nicht nivelliert werden. Und die Tora wollte, dass sie da sind. Denn die Welt, die in Kapitel 1 erschaffen wird, unterscheidet sich wesentlich von der Welt, die in Kapitel 2 erschaffen wird. In der ersten Erzählung eine Welt, in der alles natürlich abläuft, ähnlich unserer Welt. In der zweiten, die Welt des Gartens Eden, die wir überhaupt nicht begreifen, in der keine Naturgesetze herrschen, sondern er geht in ihr spazieren im Tageswind. Das heißt, offenbart sich dem Menschen Tag für Tag. Es ist angemessen, dass dieser Unterschied zwischen den beiden Welten bereits im Augenblick ihrer Schöpfung zum Ausdruck kommt. In der Welt der Natur geht das Einfache dem Komplexen voraus. Daher geht die Erschaffung der leblosen Materie, der Pflanzen und der Lebewesen, der Schöpfung des Sprechenden voraus. Demgegenüber gelten in der Welt der Offenbarung die Evolutionsgesetze nicht. Daher geht nicht das Einfache dem Komplexen voraus, sondern das Wesentliche dem Nebensächlichen. Daher wird dort der Mensch, der das Ziel der Schöpfung ist, zuallererst geschaffen. Erst danach wurden die übrigen Geschöpfe erschaffen, um ihm zu Befehl zu sein. Der wesentliche Unterschied zwischen diesen beiden Welten kommt durch die Gottesnamen, die in den beiden Erzählungen erwähnt werden, zum Ausdruck. Dies wurde bereits durch die Weisen erklärt. In der Welt der Natur läuft alles nach dem Maß des Gerichtes ab, das im Namen Elohim, Gott, zum Ausdruck kommt. In der Welt der Offenbarung läuft alles nach dem Maß des Erbarmens ab, das im Namen JHWH zum Ausdruck kommt. In der Welt, in der Natur und Offenbarung miteinander verbunden sind, verläuft alles nach dem Zusammenschluss des Gerichtes mit dem Erbarmen. Und dieser Zusammenschluss kommt im Namen JHWH, Elohim, zum Ausdruck. Das heißt also, die Widersprüche zwischen den beiden ersten Kapiteln der Tora lassen sich nicht nivellieren und müssen auch nicht nivelliert werden. Sie bringen unterschiedliche Weltsichten zum Ausdruck, die sich einander grundsätzlich widersprechen. Die Tiefe des Gegensatzes zwischen ihnen ist wie die Tiefe des Gegensatzes zwischen Gericht und Erbarmen. Und wie es kein Erbarmen im Gericht gibt und keine Offenbarung im Rahmen der Natur, so hat auch der Garten Eden keinen Platz im Rahmen der Welt, in der wir uns befinden. Dennoch hat die Tora die beiden Welten nebeneinander beschrieben, um uns zu lehren, dass der eine Gott Frieden in den Höhen schafft und Erbarmen und Gericht zusammenschließt. Das heißt, er schuf eine Welt, in der es kein absolutes Gericht und kein absolutes Erbarmen gibt, sondern Gericht, das durch Erbarmen versüßt wird. Das ist also die Absicht der Tora, die die beiden einander widersprechenden Abschnitte schreibt. Eine Welt, die im Maß des absoluten Gerichts erschaffen ist, passt zu dem, was in Kapitel 1 gesagt wird. Eine Welt, die im Maß des absoluten Erbarmens erschaffen ist, passt zu dem, was in Kapitel 2 gesagt wird. In einer Welt, in der das Erbarmen mit dem Gericht zusammengeschlossen wird, existiert das in beiden Kapiteln Gesagte in einer Einheit. Es gibt in ihr sowohl Natur als auch Offenbarung und das Erbarmen versüßt das Gericht. Es gibt in ihr keine absolute Natur, die keinen Platz für Offenbarung lässt. Und es gibt in ihr auch nicht die große Fülle der Offenbarung, in der die Natur keinerlei Herrschaft hat, durch den Zusammenschluss des Erbarmens mit dem Gericht. Aber obwohl die Welt mit dem Gericht und mit dem Erbarmen erschaffen wurde, beschreibt die Tora diesen Zusammenschluss nicht sofort. Sie beschreibt zuerst das absolute Gericht und danach das absolute Erbarmen. Der Zusammenschluss des Erbarmens mit dem Gericht ergibt sich von selbst durch die Nebeneinanderstellung der beiden Erzählungen in der Tora. Wie wir bereits gesagt haben, ist es unmöglich, vom Zusammenschluss zweier einander widersprechender Maße zu sprechen, solange die Maße nicht in ihrer Widersprüchlichkeit beschrieben wurden. Und der Zusammenschluss hat keine Bedeutung, solange die Partner noch nicht bekannt sind. Wenn nämlich die Tora den Zusammenschluss der Maße sofort beschrieben hätte, wäre dieser überhaupt nicht als Zusammenschluss begriffen worden, sondern wir hätten angenommen, dass diese Vermischung von Gericht und Erbarmen selbst das ursprüngliche göttliche Maß ist. Von jetzt an bekommt auch die Okinta der Weisen über das Verhältnis des Grases zum Menschen eine neue Bedeutung. Diese Okimta passt nicht zum Wortsinn der Schrift, nicht in Kapitel 1 und nicht in Kapitel 2. Aber sie passt sehr gut zum tiefen Verständnis des Wortsinns der Schrift, der Kapitel 2 mit Kapitel 1 zusammenschließt. Und das ist die Absicht der Okimta. Wäre die Welt nur im Maß des Gerichtes erschaffen worden, wäre der Abschluss des Wachsens des Grases dem Menschen vorausgegangen. Und wäre die Welt nur im Maß des Erbarmens erschaffen worden, wäre der Mensch dem Beginn des Wachsens des Grases vorausgegangen. Aber die Welt ist im Zusammenschluss des Erbarmens mit dem Gericht erschaffen worden und daher ging sowohl das Gras dem Menschen voraus, als auch der Mensch dem Gras. Beides Vorausgehen ist kein absolutes Vorausgehen mehr. Einerseits geht der Beginn des Wachsens des Grases dem Menschen voraus, andererseits geht der Mensch dem Abschluss des Wachsens des Grases voraus. Ja, soweit Mordechai Breuer. Es wird ein bisschen viel Gras am Schluss. ja, natürlich noch Verständnisfragen, aber vielleicht können wir auch ein paar Gedanken dran verschwenden, was so ein Verständnis, was man ja im Grunde genommen genauso auch auf neutestamentliche Quellenscheidung anwenden kann, was sowas vielleicht weiterhelfen kann.
Mir ist bis jetzt dieser große Unterschied zwischen dem Kapitel 1 und 2 gar nicht so bewusst gewesen. Also in meiner Erinnerung geht es immer Schöpfungsgeschichte bis zum Schabbat und dann geht es gleich weiter mit dem Paradies. Dass davor aber eine neue Schöpfungsgeschichte steht, das wird mir als Christ bisher nicht bewusst.
Und, also sozusagen, wenn sie nicht verdorben worden sind durch das Theologiestudium, dann
ja, okay,
liest man das einfach so.
Ich mache es aber auch jetzt schon länger, aber das ist in meiner ganzen Zeit mir noch gar nicht so bewusst geworden. Und wir sprechen zwar immer von so Widersprüchen in der Bibel, ne, wenn man sich damit beschäftigt, da steht das und da steht das, aber das Bemühen, dahinter auch einen Grund zu finden, das machen wir uns gar nicht. Ne? Also wir entdecken halt, da sind Widersprüche. Hm. Ne? Aber jetzt diese Geschichte mit der ersten Geschichte, also mit Gericht und Erbarmen, das finde ich, das ist für mich ist eine ganz andere Gottesvorstellung. Da gibt es diesen Gott, der halt etwas weg von mir ist, und halt ja als Schöpfer auftritt, als der Allmächtige. Und in der zweiten Geschichte dann aber auch der dem Menschen Zugewandte. Und das fand ich also heute für mich sehr fruchtbar.
Ja, schön. Frau Heritsch.
Mich hat eigentlich so diese Frage sehr bewegt, was ist eigentlich der Grund, also stand ja im Text, was ist der Grund, dass die höchste Weisheit Mose eine Tora gegeben hat? Und ich habe verstanden, dass das mehr die Tora der Offenbarung war.
Also ich meine nicht die Tora des Mose sozusagen.
Sondern also da, im Text steht ja der höchsten Weisheit. Also da würde ich sagen, dass Gott Mose eine Tora gegeben hat. Mit den zehn Geboten. Also wo sich das Weitere entwickelt hat.
Ich glaube, das ist tatsächlich ein bisschen gefährlich, wenn man von der Tora des Mose spricht, was ja durchaus auch Juden tun. Das kommt auch mal vor, die Tora des Mose kommt auch mal so erwähnt in der Bibel vor. Und es war ja auch oft üblich, den jüdischen Glauben als den mosaischen Glauben zu bezeichnen. Aber natürlich ist nach sozusagen klassischer jüdischer Auffassung, wie sie auch Mordechai Breuer vertritt, natürlich hat Mose nicht aus eigener Kraft die Tora geschrieben, sondern er ist eigentlich nur der Mittler. Ihm ist sie gegeben worden und natürlich ist es Gottes Wort und nicht das Wort des Mose selber. Und von daher ist sie eine Offenbarung. Und nicht, auch Mose bleibt ja ein Mensch, wie groß auch immer. Und von daher ist natürlich die Tora nicht seine Tora, sondern die Tora Gottes, die mit ihm als Mittler eigentlich gegeben worden ist, damit die Israeliten sie halten können.
Nee, das ist mir, also das ist klar, aber ich habe mehr, dass Gott die Tora der Offenbarung Mose gegeben hat. Kann man das nicht doch?
Was meinen Sie dann genau mit Offenbarung? Also,
wir haben ja eigentlich so, also diese beiden Schöpfungserzählungen. Einmal die Welt der Natur, also das Maß ist das Gericht. Der Name Elohim war ja, und ich habe auch an den Tanz um das goldene Kalb gedacht. Und es ist die Tora in der Welt der Offenbarung. Also Maß des Erbarmens ist eigentlich tragend für diese
zwei. Ja, also in dem Sinne die Offenbarung etwas, was...
Und dann gibt es die Verbindung. Hm. Also Mose habe ich mehr so in der Gnade der Offenbarung.
Ja, ich glaube, das könnte man so sagen. Da wird die Offenbarung etwas ist, was
empfangen hat.
Ja, weil die Offenbarung etwas ist, was jenseits der Naturgesetze sozusagen ist und eben eine andere Form der Wirklichkeit ist. Und ja, in dem Sinne kann man sagen, dass die Tora eine Offenbarung ist, würde ich auch sagen.
Ist das nicht die richtige Tora? Also es wird ja von zwei...
Ja, aber ich glaube, der Punkt ist dann...
Also Schöpfungsgeschichte, die nicht die richtige Tora. Wird ja zwei Schöpfungsgeschichten erzählt.
Ja, aber die Tora muss sozusagen, das heißt mal auch bei einem Talmud irgendwie, die Tora ist ja nicht den Engeln gegeben worden, sondern den Menschen. Das heißt, sie ist auch dafür da, in der natürlichen Welt gelebt zu werden. Und das ist vielleicht auch das, was er eben... am Schluss schreibt, dass die beiden Dinge ja ineinander gehen. Es gibt die Natur und es gibt die Offenbarung, es gibt das Gericht und das Erbarmen, aber man kann die als eine nicht gegen das andere ausspielen. Das ist vielleicht eine gewisse Spannung, dass deswegen auch die Tora, weil sie eben den Schöpfungsbericht enthält, auch die Natur beschreibt, aber vielleicht in der Gedanke ist die Tora als etwas, was Offenbarung ist, muss aber in der realen Welt mit ihren Naturgesetzen gelebt werden. Ne?
Also die Zusammenführung eigentlich zu diesem Dritten, ne, zu Yahweh Elohim.
Ja.
Kann man das sagen?
Ja, ich denke.
Wobei ich schon spannend auch finde, also diesen Gedanken zu sagen, es geht eigentlich nicht darum, die Widersprüche aufzuheben, sondern sie stehen zu lassen. Also zu sagen, das bleibt eigentlich nebeneinander und das ist auch das, was wir, glaube ich, mitnehmen können, dass Offenbarung, das ist ja auch unser christlicher Anspruch zu sagen, dass wir in dieser Traditionsgeschichte sozusagen stehen. Das christliche Verständnis ist durchaus, dass die Bibel göttliches Wort ist und sich Gott darin offenbart und dass wir eben diese Widersprüchlichkeiten, die darin stecken, dass sie stehen bleiben dürfen und dass es nicht darum geht, die zu glätten eigentlich. Und im Grunde genommen ist sowohl der Versuch zu sagen, alles ist von einem Schriftsteller oder es zu glätten, ne? Das ist ja nett am Ende mit dem Gras, eigentlich genauso schwierig wie die historisch-kritische Methode, die es seziert und versucht, es Einzelnen zuzuordnen und damit es auch eindeutig zu machen und die Widersprüchlichkeiten aufzuheben in gewisser Weise. Und dass der ursprüngliche Sinn eigentlich ist, zu sagen, ist diese Widersprüchlichkeit, die wird im Grunde genommen bleiben. Gott hat zum einen diese Spannbreite auch und der Mensch lebt sowohl in der natürlichen Welt weiterhin und ihm ist aber eben auch, ich sag mal, durch die Offenbarung, durch das ist ja das Schöne, dieses Mitsein im Garten Gottes, das ist ja einfach auch eine tolle Geschichte, ihn zu hören, wie er im Wind geht, zu sagen, dass das, also diese Ansprache und dieses Personale genauso da ist und Gott sich entzieht und verweist sozusagen auf die Natur, aber ja auch auf der anderen Seite, ich sag mal, auch manchmal das eifersüchtige Gegenüber ist und dass wir das nicht auflösen können. Und ich sag mal, Dogmatik löst es auch ein bisschen auf. Und wenn man im Grunde genommen, das fand ich ganz interessant, Frau Skeet, dass Sie das so sagen, dass wir das so rezipiert haben oft, und das ist das, wie es, glaube ich, so auch in der Liturgie vorkommt, zu sagen, wir haben die klassische Schöpfungsordnung, auf die wird sich im Naturrechtlichen ja auch bis heute hin zum Teil noch im Katechismus bezogen, und dann kommt die Sündengeschichte, und deswegen brauchen wir im Grunde genommen, und das ist das, was aber Benno Jakobs zu Recht kritisiert, ist ja im Grunde genommen die christliche Engführung. Das Alte Testament wird damit nur noch zum Sprungbrett sozusagen. Das heißt, wir brauchen diesen Sündenfall, damit wir am Ende die Erlösung rechtfertigen können durch Jesus Christus. Und ich meine, dass es nicht sein muss. Und wenn man dass diese Soziologie nicht unbedingt sein muss, sondern dass man auch anders christlich glauben kann. Aber das ist dogmatisch. Bis heute hin haben wir ja das Problem der Erbsündenlehre, die eine totale Engführung ist, die auch eine wirklich Vereinseitigung auch dieses und die das Erbarmen Gottes einfach unverschämt reduziert. So. Also finde ich auch spannend anzugucken. So, also von daher finde ich jetzt gerade diesen letzten Kommentar auch nochmal, ja. Also uns auch noch mal als Christen in anderer Form, finde ich gesagt. Also ich finde es auf jeden Fall spannend, das so auch zu sehen.
Das mit dem Sündenfall finde ich jetzt auch noch mal spannend. Also das wird später in der christlichen Tradition, auch in manchen jüdischen Traditionen noch sehr betont. Aber es gibt weder in der Tora noch irgendwo anders in der hebräischen Bibel noch irgendeine Stelle, die darauf anspielt. Das sind alles spätere Texte, die das machen. Aber das vielleicht auch zeigt, dass es eben für die Bibel nicht so das Allerwichtigste war. Auch das. Ja, aber ich finde es ist einfach auch gut, dass man sozusagen nicht mehr vor lauter Bäumen den Wald nicht mehr sieht, sozusagen. Also wir eben auch sagen, natürlich, wir nehmen das literarisch auseinander, wir wollen stilistische Dinge verstehen, aber oft vergisst dann Exegese, aber wir wollen doch eigentlich auch eine Glaubensaussage haben. Und da denke ich, bricht Mordechai Breuer wirklich mal, erinnert eigentlich daran, also alles schön und gut, aber wenn ich nicht letztlich eine Folgerung für mein Gottesbild, für meine Frage, wie Menschen leben sollen, habe ich eigentlich überhaupt nichts davon. Das würde ich fast sagen, ganz egal, wie man sich die Zusammensetzung der Tora vorstellt, dass man eigentlich letztlich eine Aussage über Gott haben muss, dass es darauf irgendwo ankommt. Und die eben auch wirklich, wie er es eben mir sagt, in einer Vielfalt von unterschiedlichen Seiten Gottes stehen lässt. Und ich denke auch, dass es auch bei jedem und jeder so in unterschiedlichen Abschnitten im Leben sprechen an unterschiedliche Seiten Gottes halt unterschiedlich an. Und auch daher ist es so gut, dass es die gibt. Ja, ich denke, dann sind wir auch gerade richtig zur Zeit sozusagen damit fertig. Ich habe Ihnen auch noch ein weiteres Blatt geschickt mit etwas weiterführender Literatur. Also wenn Sie einfach ein bisschen noch mehr in Texte reingehen möchten. Es gibt also deutsche Übersetzungen der Mishnah und des Talmud. Ich habe selber auch bei dem, was wir benutzt haben, habe ich die im Internet zugänglich ist, genommen. Aber ich denke, die Moderne von Michael Krupp, die ist sicher, wenn Sie sich da wirklich ranwagen möchten, wird sie sicher weiterhelfen. Denn Michael Krupp ist eben selber Christ, evangelischer Pfarrer ursprünglich, der seit Jahrzehnten in Jerusalem lebt, in Jerusalem auch ein Studienprogramm für evangelische Theologiestudierende aufgebaut hat, die ein Jahr an der Hebräischen Universität eigentlich rabbinische Literatur studieren. Und ich habe selber mir die Ausgabe noch nie ansehen können, aber ich vermute mal, dass er eben in seinem Kommentar zur Mishnah auch Erklärungen gibt für Leute, die eben nicht so vertraut sind mit jüdischen Texten, sodass das also vermutlich schon auch etwas ist, was man ohne allzu viele Vorkenntnisse lesen kann. Von Daniel Bojarin aus dem Buch Abgrenzung, die Aufspaltung des Judäo-Christentums, hatte ich ja ein bisschen was anzitiert. Also es ist ein total spannendes Buch, was auch nochmal eine interessante Deutung des Johannesprologes gibt und eben auch sagt, das war nicht immer so eindeutig getrennt. Das hat ein paar Jahrhunderte gedauert, bis man ganz klar gesagt hat, das sind Juden und das sind Christen und auch eine bestimmte Art von Juden. Also ist hochspannend, würde ich sagen. Und er ist da durchaus, auch nicht alle heutigen orthodoxen Juden, aber er ist selber orthodoxer Jude, aber nicht alle orthodoxen Glaubensgenossen und Genossinnen sind glücklich mit seinen Theorien, die er dazu hat. Stemberger ist in Wien, der hat wirklich sehr viel dazu beigetragen, eben auch wirklich Grundlagenliteratur zu schaffen für das Verständnis des Judentums. Und in seinen beiden Einführungen in den Talmud und den Midrasch bringt er eben einiges zu, was wir aus der historischen Forschung kennen. Das ist ähnlich wie seine allgemeine Einleitung in Talmud und Midrasch. Aber er bringt eben auch Beispieltexte dafür. Und das sind auch sehr, sehr schöne, typische Texte, die er eben auch mit kommentiert, sodass man also sowohl etwas an einfach Faktenwissen als auch Beispieltexte haben kann. Und von daher vermute ich kenne sein Buch über das klassische Judentum nicht, aber so wie ich ihn kenne, auch selber in Vorlesungen gehört habe, gehe ich davon aus, dass das auch eine sehr gute Darstellung ist, um die rabbinische Zeit ein Stück besser zu begreifen. Und in einigen Monaten, ich weiß nicht genau wann, ich habe gerade die Druckfahnen bekommen, kommt ja auch von der Zeitschrift Welt und Umwelt der Bibel, kommt ein Band heraus, der als Ganzer dem rabbinischen Judentum gewidmet ist. Da habe ich einen Einführungsartikel zugeschrieben und einen Artikel über die wichtigsten Rabbiner und soll jetzt auf die Schnelle auch noch was über gelehrte rabbinische Frauen schreiben, weil die ursprüngliche Verfasserin weggefallen ist. Und insgesamt kommen eben noch einige andere Texte auch dazu. Es gibt einen Artikel über die Mishnah, es gibt einen Artikel, der sich mit den historischen Orten, wo der Sanhedrin gesessen hat, in Galiläa auseinandersetzen wird. Das scheint mir insgesamt ein sehr spannendes Heft zu werden und kann sich ja auch nochmal helfen. Und die haben ja auch oft didaktisch ganz schöne Sachen, die man auch eventuell im Unterricht einsetzen kann.
Jetzt ist leider Herr Schüller heute nicht mit dabei, aber der hat die Literaturliste ja bekommen. Ich würde da mal anfragen, was vorhanden ist oder was er gegebenenfalls auch noch anschaffen kann, sodass man das dann auch ausleihen kann. Ich glaube, das hier Welt- und Umwelt-Bibel, das ist ohnehin, da als haben die als Dauer, aber haben die ja einige Zeitschriften, die man doch, aber das lohnt sich auch so, sich das anzuschaffen, das ist ja dann auch nicht
so. Ja, die haben immer wieder ganz interessante Themen, die sie behandeln. Ja. Da kann man sich auf eine gut lesbare Weise immer wieder in neue Themen einarbeiten und die haben auch immer auch ein paar Seiten mit aktuellen neuen archäologischen Erkenntnissen, zum Beispiel Buchempfehlungen, die neu kommen. Also ist wirklich eine sehr lohnenswerte Zeitschrift.
Dann freue ich mich auf das neue Heft. Vielen Dank.
Ja. Ja, wir sind schon am Ende mit unserer Reihe. Und ja, einige sind ja noch bei unserem Wochenabschnitt dabei, dass wir uns da noch weiter sehen werden und mal sehen, ob wir vielleicht nächstes Jahr.
Danke auch, herzlichen Dank.
Ja, gerne. War schön und ja, wie gesagt, es gibt weitere Veranstaltungen auf die eine oder andere Weise.
Genau, ich werde auch weiterhin Werbung machen, wenn es neue Veranstaltungen gibt. Was jetzt unsere Reihe angeht, wir sind mit der Tamma ans Ende gekommen. Was noch aussteht, ist ja im Juni, hatte ich schon gesagt, der Besuch der Synagoge. Da würde ich Sie noch mal dran erinnern. Da habe ich uns ja angemeldet für den Dienstag, 6. Juni, 17 Uhr sind wir da für eine Stunde in der Synagoge, haben da eine Führung. Daran erinnere ich dann noch mal. Und wir haben noch eine Online-Sitzung, dann 14 Tage später, am 21. Juni, mit Professor Paganini zur Frage Antijudaismen in der Bibel. Auch daran erinnere ich dann nochmal extra mit einem eigenen, weil das liegt ja noch ein bisschen hin, nochmal mit einem eigenen Zoom-Link. Aber dir erstmal, Tamma, ganz herzlichen Dank. Ja, für die vielen Facetten, für das intensive Hineinschauen ins orthodoxe Judentum. Genau, und wir sehen uns in der ein oder anderen Konstellation dann auf jeden Fall wieder.
Ja.
Vielen Dank.
Ja, gerne und eine gute Zeit.